Willkommen zu Hause. Wie gut, dass du hier bist. Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen.
Hey, guten Morgen, liebe Ecclesia Church. Hey, so schön, euch heute Morgen alle sehen zu dürfen im Gottesdienst. So schön, dass ihr hier seid. Und nochmal herzlich willkommen von mir, von meiner Seite. Wie Pastor Tobi schon gesagt hat, mein Name ist Luisa. Und ich darf bei uns ein Theologiestudium machen in der Church, um eine Ausbildung zur Pastorin zu machen, was mir ein Riesenvorrecht ist, eine Riesenehre. Ich liebe es, heute Morgen zu euch sprechen zu dürfen. Und ich heiße nicht nur Luisa, sondern ich darf auch Oasis Young Adults, den Bereich für die jungen Erwachsenen bei uns in der Church, leiten. Und ich will mir einfach, bevor ich in die Predigt reinstarte, nochmal ganz kurz die Zeit nehmen, einfach Oasis, das Team zu ehren, aber auch wirklich jeden Einzelnen, der Teil von Oasis ist. Ich sehe hier einige junge Erwachsene am Start, auch das Hangout-Team ist heute Morgen mit am Start. Hey Leute, ich bin so dankbar für euch, nicht nur, dass ihr bei Oasis dient, dass ihr euch investiert, aber auch einfach für jeden, der Teil davon ist. Ich lieb's einfach, mit euch voranzugehen, mit euch im Königreich Jesus wachsen zu dürfen. Wirklich, ich habe so, wenn ich eine Sache dieses Jahr so richtig als Dankbarkeit mitnehmen durfte, dann ist es, dass ich nicht nur bei Oasis dienen und Teil davon sein durfte, sondern ich durfte selber in diesen letzten Jahren einfach erwachsen werden innerhalb des Bereichs. Und auch meine besten Freunde tatsächlich finden hier in der Ecclesia Church. Shoutout an die Kids of Sunday. Wirklich, es ist so schön, einfach hier Family zu haben, Freunde zu haben und zu wissen, man hat eine Kirche, die das Geistliche zu Hause ist. Und da will ich einfach auch noch mal ganz kurz mir die Zeit nehmen, Pastor Tobi zu ehren, der heute hier ist, Pastor Konsti, der online zuguckt aus dem Urlaub. Liebe Grüße, ich glaube nach Stockholm, genau nach Schweden. Und auch ganz, ganz doll möchte ich unseren lieben Pastor Jonsi in Erlangen ehren, der den ganzen Bereich Next Gen leitet. Unter seiner Leitung stehe ich auch mit Oasis. Und ja, es ist einfach so eine Ehre, unter eurer Leitung stehen zu dürfen. Ich liebe es wirklich, wie ihr euch einfach in mich investiert, eure Gebete, euer offenes Ohr, wenn ich zu euch komme und mein Herz einfach ausschütte oder Fragen und Sonstiges habe. Es ist wirklich so toll, wie ihr Jesus liebt, wie ihr, was ihr hier aufgebaut habt an allen Standorten. Und ja, lasst uns doch nochmal einen riesengroßen Applaus geben an unsere Leiter, oder? Hey, ihr Lieben, ich habe euch eine Frage zum Einstieg von der Predigt mitgenommen und ich werde euch die mal ganz kurz vorlesen. Also seid ihr gespannt? Seid ihr alle da? Okay, sehr schön. Die Frage, die ich heute Morgen für euch habe: Hat Gott schon mal etwas zu dir gesagt, das du nicht verstanden hast? Okay, hier sind zwei ehrliche Leute, aber danke für eure Ehrlichkeit. Hey, ich hatte es auf dem Herzen, ich habe es richtig stark von Gott aufs Herz bekommen, euch in eine Story aus meinem Leben mit reinzunehmen. Habt ihr Lust, eine Geschichte zu hören? Ja, ja, ich liebe Geschichten, wirklich. Ich könnte den ganzen Tag einfach nur Geschichten erzählen. Ich glaube, meine Freunde wissen Bescheid. Wenn ich einmal anfange zu reden, höre ich nicht mehr auf. Meine Geschichte fängt an mit Januar 2026. Im Januar 2026, also diesen Jahres, bin ich ins Gebet gegangen und habe den Herrn nach ein Wort für dieses Jahr gefragt. Hat das schon mal jemand von euch gemacht, den Herrn so gefragt: Herr, gibt es irgendwie ein prophetisches Wort, eine Bibelstelle, die du für mich hast, für mein Jahr? Ja? Manche von euch mit am Start? Okay, sehr cool. Wisst ihr, ich habe Gott gefragt: Herr, kannst du mir ein Wort geben für mein Jahr 2026? Ich will mich ausrichten auf dich, hören, was du vorbereitet hast, mit dir zusammengehen, angeleitet anhand deines Wortes. Und der Herr hat mir nicht nur ein Wort gegeben, sondern er hat mir eine ganze Bibelstelle verheißen für dieses Jahr, also ein ganzes Kapitel. Und ich war so richtig so: Wow, Herr, dieses Kapitel ist fantastisch, es ist sagenhaft, es hört sich richtig cool an. Ich freue mich total, was ich dieses Jahr alles so sehen werde, was ich dieses Jahr erleben werde. Ich kann es kaum erwarten. Und das Krasse ist, Gott hat nicht nur so ein ganzes Kapitel zu mir gesprochen aus der Bibel, an dem ich mich irgendwie so festhalten konnte, sondern er hat im gleichen Zug noch zu mir gesagt: Luisa, nicht nur dieses Kapitel, sondern ich will, dass du im April diesen Jahres 2026 nach Dallas, Texas fliegst und auf eine Konferenz gehst von der Church Upper Room. Schon mal jemand was von euch von Upper Room gehört? Ja, Upper Room ist eine Church, die auch ganz viel Lobpreismusik rausbringt. Wir profitieren auch ganz viel davon in Deutschland, das wissen die, glaube ich, gar nicht so genau. Und ich habe euch mal mit, noch nicht das Bild, sondern Gott hat zu mir gesagt: Luisa, flieg nach Dallas, Texas. Ich habe gesagt: Herr, nichts lieber als das, voll cool, hab voll Bock auf diese Konferenz zu gehen, die Church zu sehen und da zu sehen, wie dein Wort wirklich wahr wird und ich in diesen Verheißungen dann leben darf. Und Gott hat mir im selben Zug, man glaubt es kaum, auch noch fast 1000 Euro einfach als Spende zukommen lassen. Also das heißt, ich habe fast 1000 Euro einfach so geschenkt bekommen im Januar und hatte dann genug Geld, um nach Dallas zu fliegen, das Flugticket zu zahlen und einen Mietwagen zu decken. Also komplett einfach die Hand Gottes da drauf, er hat mich komplett versorgt. Und ihr könnt euch vorstellen, diese Zeit von Januar bis April, ich war auf Wolke 7. Ich war nur noch so, boah, Herr, ich bin so gespannt, dein Wort, was du gesprochen hast, zu sehen, was du dieses Jahr alles so tun wirst, wie die Dinge wahr werden, dies, das, zack, zack, zack. Und dann bin ich rübergeflogen nach Dallas, war auf dieser Church Conference. Ich habe euch auch mal ein Bild mitgebracht von meiner Zeit da, von mir, dass ihr mal ein bisschen was zu sehen habt. Ich weiß nicht, sieht man das Bild schon? Ah ja, perfekt. Also, kurzer Kontext von dem Bild, ich bin da alleine hingeflogen, deswegen gibt es tatsächlich kein einziges Foto, auf dem ich zu sehen bin, sondern ich habe immer so Sachen fotografiert und keine Selfies gemacht, aber ich habe dann so, ich glaube an meinem letzten Tag habe ich mit meinem Mietwagen in einem Nagel geparkt und dann ist der Reifen geplatzt und dann haben Leute mir geholfen, den zu wechseln und dann ist dieses Bild entstanden. Deswegen, ich wollte euch einfach mal zeigen, so wie meine Experience da war. Aber Leute, ich hatte wirklich eine fantastische Zeit, es war richtig stark, es war so gesegnet, ich habe so viel mit Jesus erleben dürfen. Und ich war so gespannt auf diese Konferenz, weil die waren in den letzten Tagen, wo ich mich da in Dallas befunden habe. Und dann hatte ich diese Erwartungen hier oben. Ich war so, oh, der Herr wird die Sachen dann so zusammenfügen. So könnte es dann aussehen. So habe ich mir vorgestellt, wie es sein könnte. Und dann bin ich auf dieser Konferenz. Und was ist passiert? Nix. Gar nichts. Also ich bin dem Herrn begegnet, Halleluja, aber es ist nichts passiert von dem, was ich dachte, was passiert und auch nichts von dem, was Gott zu mir gesagt hat. Ich bin nach Dallas geflogen mit Fragen und war so, oh, der Herr, ne, er wird das alles zusammenfügen, ich bin richtig gespannt. Und dann komme ich zurück nach Deutschland und habe einfach 1000 Fragen mehr und verstehe auf einmal den Herrn nicht mehr. Ich war richtig verzweifelt, ich war so, Herr, ich check das nicht, du hast doch diese ganzen Sachen gesagt. Ich habe mir doch vorgestellt, wie die auf einmal aussehen könnten und wie irgendwie alles sein könnte. Aber irgendwie ist nicht so gekommen, wie ich dachte. Und so jeder zweite Tagebucheintrag von mir war auf einmal, Herr, ich verstehe einfach nichts mehr. Und deswegen habe ich der Predigt heute den Titel gegeben, was mache ich, wenn ich nichts mehr verstehe? Was mache ich, wenn ich nichts mehr verstehe? Hey, ich will dich ermutigen, hol dein Handy raus, mach dir Notizen. Es werden Zeiten in unserem Leben kommen, da verstehen wir nichts mehr. Und deswegen will ich dich ermutigen, schreib einfach mit, nimm es für dich persönlich mit und lass dich einfach heute vom Herrn ermutigen. Ich glaube, lass uns doch nochmal beten, oder? Das ist auch gut, bevor wir in den Text durchstarten. Du darfst gerne deine Augen schließen und einfach wirklich in so eine Empfangshaltung gehen. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du jeden Einzelnen in diesem Gottesdienst siehst. Danke, Herr, dass ja, wir heute hierher gekommen sind, nicht aus irgendeinem Grund, sondern um dich zu suchen, Herr. Und du siehst jeden Einzelnen, der hier ist, der heute Fragen hat, Herr. Und Jesus, wir wollen dich einfach einladen, in unsere Herzen zu sprechen. Wir laden dich ein, Herr, uns zu erfüllen mit deinem Heiligen Geist. Herr, ich bete, dass du durch mich sprichst, Herr. Ich bete, dass du Menschen heute ermutigst, Herr, dass du ihnen persönlich begegnest. Jesus, wir lieben dich, wir ehren dich, wir preisen dein Wort und deinen heiligen Namen, Jesus. Amen. Amen. Hey, ich habe euch eine Bibelstelle zu dieser Frage mitgebracht, die mich schon das ganze Jahr über beschäftigt. Also das ganze Jahr über lese ich dieses Kapitel. Das ist nicht das Kapitel, was Gott mir verheißen hat, aber es lässt mich einfach nicht mehr los. So doll, ich habe tatsächlich schon bei Pray First darüber gepredigt, aber ich war so, Herr, ich spüre einfach, dass du es nochmal sagen möchtest. Ich spüre, dass du noch mehr da reinsprechen möchtest. Und zwar ist es Johannes Kapitel 11. Ihr dürft richtig gerne mal jetzt eure Bibeln rausholen, Predigtnotizen und zu Johannes Kapitel 11 gehen. Okay, ich höre keine Seitenblättern, deswegen vielleicht haben zu wenig von euch echte Bibeln. Ihr dürft euch gern nach dem Gottesdienst im Foyer eine kostenlose abholen. Und wir lesen in Johannes Kapitel 11. Kurzer Kontext dazu, da ist Jesus mit seinen Jüngern und sie bekommen auf einmal die Nachricht, dass der gute Freund von Jesus, der Lazarus, krank ist. Und ab den Versen 3 bis 6 lesen wir, da sandten die Schwestern zu ihm hin und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Als Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Vers 5 könnt ihr euch schon mal fett markieren in eurer Bibel. Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Und als er nun hörte, dass jener krank sei, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Wir lesen hier von den 2 Schwestern, Martha und Maria, und ihr Bruder wird krank, Lazarus, und sie sind so, oh, wir müssen unbedingt Jesus holen, wir haben ihn schon erlebt, wir haben ihn schon gehört, er muss herkommen und er muss unbedingt ein Wunder tun. Und Jesus hört das und er sagt so, hey, ihr müsst euch keine Sorgen machen, er sagt zu dem Boten, geht zurück, sagt, sie müssen sich keine Sorgen machen, ich werde mich verherrlichen. Aber die Reaktion von Jesus ist nicht, dass er sagt, wir gehen jetzt los, wir tun dieses Wunder, sondern er sagt ein Wort und dann bleibt er erstmal. Er macht nichts, sondern bleibt 2 weitere Tage. Und wir lesen weiter von den Versen 11 bis 15. Da geht die Geschichte weiter. Dies sprach er und danach sagte er zu ihnen, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da sprachen seine Jünger, Herr, wenn er eingeschlafen ist, so wird er gesund werden. Jesus aber hatte von seinem Tod geredet. Sie dagegen meinten, er rede vom natürlichen Schlaf. Daraufhin nun sagte es ihnen Jesus frei heraus, Lazarus ist gestorben und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort gewesen bin, damit ihr glaubt. Doch lasst uns zu ihm gehen. Ich finde, es ist so eine krasse und intensive Bibelstelle, oder? Wir lesen hier, dass Lazarus, also als erstes lesen wir, dass die Jünger so sind, so, oh super, Lazarus ist eingeschlafen, Schlaf ist gut, wenn man krank ist, weil jeder von uns hier weiß, wenn man Fieber hat und man geht ins Bett und schläft, dann geht es einem meistens besser danach. Aber Jesus ist so, ah, okay, sie verstehen falsch, was ich sage. Nein, nein, Leute, er ist tot. So, du denkst dir, was? Hä, er ist tot? Und dann sagt Jesus, er lässt es nicht nur dabei stehen, sondern er sagt, und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dabei gewesen bin. Und ich glaube, manchmal, wir lesen so schnell über solche Bibelstellen drüber. Also für mich persönlich ist es so, ich lese Bibelstellen, ich lese ganz schnell drüber und bin so, ah ja, ich weiß ja, wie es am Ende ausgeht. Na, zack, hier, sonst was. Er steht auf, praise Jesus. Aber ich glaube, wir dürfen uns manchmal in diese Bibelstellen hineinversetzen. Was glaubt ihr, wie es den Jüngern in diesem Moment ging? Wenn Jesus sagt, Lazarus ist tot und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dabei gewesen bin. Ich glaube, ich wäre im Moment wirklich so gewesen, so, hä? Für alle, die gerade den Podcast hören, ich mache gerade ein verwirrtes Gesicht, um das zum Ausdruck zu bringen, was ich mir denke. Also ich sage es euch, wie es ist. Ich wäre einfach komplett krass lost gewesen. Aber wir wollen schauen, was das Wort sagt und wie die Jünger damit weiter umgehen. Jesus und die Jünger gehen also nach Bethanien und auf ihrem Weg nach Bethanien, bevor sie überhaupt da ankommen, wo Martha und Maria sind, kommt Martha Jesus schon entgegen, weil sie hört, dass er kommt. Und sie sagt in Vers 20 bis 27, als Martha nun hörte, dass Jesus komme, lief sie ihm entgegen, Maria aber blieb im Haus sitzen. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Doch auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbitten wirst, das wird Gott dir geben. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Und Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Und sie spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommt. Was ist also das Problem eigentlich von dieser Bibelstelle? Im Prinzip wäre es ja eigentlich ganz einfach. Wir lesen das, Lazarus ist gestorben, Martha kommt Jesus entgegen, sagt, Herr, wenn du hier gewesen wärst, es wäre so nicht gekommen. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wir könnten jetzt Jesus im Prinzip einfach glauben und sagen, ach ja, stimmt, Jesus, du bist ja selber von den Toten auferstanden. Ich erinnere mich an Ostern zurück, ah, da war ja was. Und dann könnten wir das jetzt glauben und sagen, cooler Gottesdienst, danke Luisa für deine komische Geschichte, wir gehen nach Hause. Aber wisst ihr, das Problem dahinter ist, Martha hört die Worte von Jesus, dass er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben und der wird auf Ewigkeit nicht sterben, sondern leben. Aber Martha kann diese Worte von Jesus in dem Moment gar nicht glauben. Warum? Weil sie noch keine Offenbarung hat von dem, dass Jesus die Auferstehung und das Leben ist. Und ich glaube, das ist dieses Problem, mit was wir oft selber herausgefordert sind. Wisst ihr, zu diesem Zeitpunkt, wenn wir diese Geschichte lesen, bis zu diesem Zeitpunkt ist weder Jesus von den Toten auferstanden, noch hat er Lazarus auferweckt. Das heißt, das Wort, was er spricht, ist ein sehr krasses Wort, wenn du es selbst noch nicht erlebt hast. Und ich möchte einfach heute Morgen zu uns persönlich sprechen, weil ich glaube, es ist so leicht, die Bibel zu lesen und wir lesen diese Dinge, aber wir sind selbst so oft in Situationen, wo Jesus Dinge spricht in unser Leben. Er spricht Auferstehung in unser Leben, er spricht Gesundheit, er spricht Heilung, er spricht Versorgung. Er gibt uns vielleicht Verheißungen, die wir mitnehmen und wir freuen uns total auf sein Wort. Wir sind so, oh Herr, das ist super, aber wir haben Jesus in dem Bereich noch nicht erlebt. Wir haben es selber nicht gesehen, wir haben nicht geschmeckt und gesehen, wie es ist und wir sind einfach verwirrt und wir haben total viele Fragen und wir verstehen einfach nicht mehr, was Jesus sagt. Und deswegen habe ich uns heute Morgen einfach mal zwei Punkte mitgebracht, was wir ganz praktisch machen können damit, wenn wir Jesus nicht mehr verstehen. Und der erste Punkt ist, bleibe bei ihm. Können wir das mal zusammen sagen? Bleibe bei ihm. In Vers 28 lesen wir weiter. Und als sie das gesagt hatte, ging sie fort und rief heimlich ihre Schwester Maria und sprach, der Meister ruft dich. Wisst ihr, das ist, nachdem Jesus diese Worte gesprochen hat, nachdem er gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und Martha antwortet ihm noch am Anfang und ist so, ja, ja, Herr, ich weiß, du bist der Christus, ich weiß, du bist die Auferstehung und das Leben. Aber was macht sie, nachdem Jesus diese Worte gesprochen hat, die sie nicht versteht? Sie läuft weg. Sie läuft weg in Vers 28. Und ich glaube, das ist eine Reaktion, die so viele von uns haben können. Wisst ihr, Gott hat so doll durch diese Bibelstelle zu mir gesprochen, weil ich war in Dallas im April und ich hatte die Zeit meines Lebens und dann hatte ich diese Worte und im Mai war ich dann wieder in Deutschland und ich hatte all diese Fragen und ich bin damit zu Jesus gegangen und habe ihm davon erzählt und all meinen Freunden erzählt, was ich erlebt habe und ich war so, okay, ich werde auf den Herrn warten, denn die Bibel sagt, dass die, die auf den Herrn harren, die werden nicht enttäuscht werden. Aber nach einem Tag, nach zwei Tagen, nach einer Woche, nach zwei Monaten ist einfach nichts passiert. Und was ich gemacht habe, ist, dass ich nicht mehr jeden Tag mit meinen Fragen zu Jesus gegangen bin. Mit den Dingen, die ich nicht verstanden habe. Ich bin auf einmal nicht mehr zu Jesus damit gegangen, sondern ich bin einfach von ihm weggegangen. Ich habe ihn nicht mehr aktiv gesucht, sondern ich bin von seiner Gegenwart gegangen. Und wir lesen in Johannes Kapitel 6 von einer sehr ähnlichen Geschichte, was so ein Verhalten aufzeigt. Und zwar hält Jesus da eine Predigt in Johannes 6 und die Menge ist maximal verwirrt von der Predigt. Hattet ihr schon mal so eine Predigt, wo ihr verwirrt wart? In Jesu Namen nicht diese. Amen. Amen, come on. Herr Jesus sagt da nämlich folgende Sätze. Also er predigt zu Pharisäern, er predigt zu den Jüngern, er predigt zu Juden. Und er sagt hier in den Versen 55 bis 56, denn mein Fleisch ist wahrhaftig Speise und mein Blut ist wahrhaftig Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. So eine Bibelstelle, die wir heutzutage total gut verstehen. Wir sind so, ja, Jesus redet da symbolisch von seinem Opfertod am Kreuz. Er stirbt sein Fleisch, sondern sein Blut hat uns reingewaschen von aller Sünde. Er steht auf, so ist es zu verstehen, dass wir für immer in ihm bleiben, weil er die Trennung auf sich genommen hat. So, Amen? Amen. Ja, genau. Und die Pharisäer, die Jünger und die Juden, die hören diese Predigt, aber die haben einen ganz anderen Background, als wir gerade haben. Die haben nämlich im Gesetz von Gott zuvor gesagt bekommen, Blut trinken ist absolut verboten und Sünde und Gott sei Dank, Leute, Menschenfleisch essen, auch verboten und Sünde. Ich bin wirklich so dankbar, dass wir nicht so einen Vampirglauben haben, sondern wirklich einen heiligen, guten, vernünftigen Gott. Amen, oder? Amen. Yes, come on. Und die sind hier in dieser Situation, die haben all diese Gesetze von Gott bekommen und dann befinden sie sich in dem Moment, wo Jesus auf einmal sagt, so, wer mein Fleisch isst, wer mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Und sie sind einfach total verwirrt davon. Und sie sagen, Jesus, deine Lehre ist zu hart. Deine Lehre ist zu hart zu verstehen. Und dann sind sie gegangen. Sie sind gegangen, weil sie nicht verstanden haben, was Jesus gesagt hat. Und wisst ihr, ich glaube, das Problem ist, warum sie gegangen sind, ist, weil sie die Kontrolle des Narrativs verloren haben. Wisst ihr, bis zu dem Punkt hat Jesus fantastische Predigten für sie gehalten. Sie haben alles verstanden. Sie waren so, boah, wir sollen einander lieben. Er liebt uns. Er ist der wahre Weinstock. Wir sind die Reben. Also es kommt erst nach Johannes 6. Aber er spricht das alles zu und sie sind so, das ist toll, was du sagst. Aber hier spricht Jesus auf einmal ein Wort und es ist so hart für sie zu verstehen, weil sie die Offenbarung davon nicht hatten, dass sie sagen, Jesus, es ist zu hart, ich verstehe dich nicht mehr. Und meine Reaktion darauf ist es, ich bleibe nicht bei dir und warte, bis ich es verstehe oder vertraue dir, sondern ich gehe weg. Und das ist, was sie getan haben. Und ich finde, es ist so eine krasse Situation, weil ihr müsst euch vorstellen, fast 90% der Zuhörer gehen weg und nur noch die 12 Jünger bleiben, nur noch die 12 Ängsten von Jesus bleiben. Und Jesus' Reaktion ist nicht zu sagen, oh Mann, jetzt haben die es voll falsch verstanden, ich wünsche, die würden es mehr checken. Sondern Jesus' Reaktion ist, er guckt die 12 an und sagt, was ist mit euch? Wollt ihr nicht auch gehen? Ich meine, Leute, versuchen wir uns mal in diese Situation hineinzuversetzen. Guck mal, Jesus hat gepredigt, so wie ich gerade. Stell mal vor, 90% vom Gottesdienstsaal stehen jetzt auf und gehen, weil sie sagen, Luisa redet Blödsinn, wir verstehen nicht, was sie sagt. Das wäre ein bisschen intens, oder? Und stell euch vor, ich würde dann zu den restlichen Leuten sagen im Gottesdienstsaal, also die letzten 12, kein Problem, wenn ihr es nicht checkt, ihr könnt auch noch gehen. Stell es mal vor, ich sage euch, bitte macht das nicht, Leute. Ich brauche euch, ich brauche euren Support. Ich bin nicht Jesus, ich bin noch nicht an dem Punkt. Aber wisst ihr, was glaubt ihr, warum sagt Jesus das? Warum ist er so hart und sagt so, wieso wollt ihr nicht auch gehen? Ich glaube, Jesus geht es nicht darum, dass wir das, was er sagt, immer sofort verstehen, sondern darum, was wir damit machen, wenn wir es nicht verstehen. Ich will euch diesen Satz nochmal vorlesen. Jesus geht es nicht darum, dass wir das, was er sagt, immer sofort verstehen, sondern darum, was wir damit machen, wenn wir es nicht verstehen. Und in Vers 68 lesen wir einen der schönsten Bibelverse in der ganzen Bibel. Da antwortet ihm Simon Petrus: Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Nachdem Jesus diese Frage stellt und sagt, was ist mit euch? Wollt ihr nicht auch gehen? Petrus versteht nicht, was Jesus sagt in dem Moment. Aber er sagt, Herr, wohin sollten wir sonst gehen? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Und deswegen will ich dich so fragen, was machst du in deinem Leben, wenn Jesus Dinge sagt, die du nicht verstehst? Wenn du die Kontrolle verlierst, weil er spricht Dinge, aber deine Realität im Moment sieht einfach anders aus. Und ich will dir sagen, was Jesus macht. Das lesen wir in Vers 30 von Johannes 11, nachdem Martha geht. Jesus war aber noch nicht in das Dorf gekommen, sondern befand sich an dem Ort, wo Martha ihm begegnet war. Ihr könnt euch das gerne in eure Bibel reinschreiben, neben Vers 30. Wo ist Jesus, wenn wir von ihm weglaufen? Jesus ist an dem Ort, wo wir ihm das letzte Mal begegnet sind. Wenn wir weglaufen von ihm in unseren Fragen, in unserer Verwirrung, wenn wir Dinge nicht verstehen, ist es das, was Jesus uns zuspricht, das ist unsere Verheißung. Er geht nicht, sondern er bleibt an dem Ort, wo er uns das letzte Mal begegnet ist. Ich liebe diese Verheißung, die wir auch aus Hebräer 13, Vers 5 haben. Da sagt Gott zu uns: Ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Will jemand Amen dazu sagen? Amen. Come on, hey, nehmt diese Verheißung an für euer Leben. Ich will dich niemals aufgeben und niemals verlassen. Das ist, was er uns zuspricht. Der zweite Punkt, den ich für euch mitgebracht habe, ist, wenn wir Jesus nicht verstehen, was wir tun können, ist: sei ehrlich mit ihm. Sei ehrlich mit ihm. Wir lesen, nachdem Martha gegangen ist, dass dann Maria an den Ort kommt, wo Jesus ist und ihm auch begegnet. Und da lesen wir in Vers 32, als aber Maria dorthin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie zu seinen Füßen nieder und sprach zu ihm: Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Wisst ihr, was sie macht? Sie hat genau die gleiche Reaktion. Sie sagt ganz ehrlich zu Jesus, sie sagt: Herr, wenn du nicht hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Und wisst ihr, das ist eine gute Sache, weil sie haben die Überzeugung und den Glauben von Jesus, dass wenn Jesus an einem Ort ist, wo jemand krank ist, was passiert? Heilung. Amen, danke. Heilung. Wenn Jesus an einem Ort ist, wo jemand krank ist, was passiert? Heilung. Diese Offenbarung haben sie, aber sie haben es nicht gesehen. Und was Maria aber anders macht als ihre Schwester, ist, dass sie nicht da stehen bleibt und Jesus dieses Wort sagt, sondern sie fällt ihm zu Füßen und sie weint. Sie schüttet ihre Emotionen vor Jesus aus. Und ich will dich heute Morgen wirklich ermutigen, wenn du in einer Situation bist, wo du Jesus nicht verstehst, wo du seine Verheißungen nicht verstehst, weil eben deine Realität gerade anders aussieht als das, was er gesprochen hat, du darfst zu ihm kommen. Du darfst zu ihm kommen und deine Emotionen vor ihm ausschütten. Wisst ihr, ich habe eine Sache dieses Jahr lernen dürfen. Ich dachte früher immer so, ich kann mit meinem Weinen zu Jesus kommen oder ich kann mit meinem Lachen zu Jesus kommen. Aber ich habe manchmal nicht verstanden, ich darf sogar zu ihm kommen, wenn ich sauer bin. Nicht, weil ich auf ihn sauer bin, aber ich darf auch mit diesen Emotionen zu ihm kommen. Ich glaube, manchmal wir begrenzen unsere Emotionen so schnell und sagen, aber diese Emotion fühlt sich an wie Sünde. Ja, aber bei wem bist du dann sauer, wenn nicht vor Jesus? Wem gibst du sonst deine Wut? Wem gibst du sonst deine Tränen, wenn nicht Jesus? Deswegen komm vor ihm und schütte dein Herz vor ihm aus. Und ich glaube, eine Realität, die wir heute Morgen wirklich mitnehmen dürfen, die ganz, ganz wichtig ist, aus dieser Bibelstelle zu verstehen, ist die folgende. Gott will nicht, dass Lazarus tot ist. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass viele von uns das heute verstehen. Gott will in deiner Situation nicht, dass Dinge sterben, dass Menschen tot sind oder dass Lazarus tot ist. Gott will dir keine Sachen wegnehmen oder dich durch schwere Zeiten gehen lassen, mit Absicht. Sondern was er will, ist dein Herz. Er will deine Emotionen. Wisst ihr, ich durfte das so krass lernen, als ich in Dallas war, weil ich bin dort vor Gott gekommen und ich habe total lernen dürfen, Sachen loszulassen vor Gott. Ich habe ihm so neu bewusst Sachen hingegeben, habe gesagt, Herr, du kannst diese Sache haben. Der Herr hat mich auch gebeten, Luisa, gib mir diese Sache hin. Ich war so, Herr, kein Problem, ich gebe es dir hin. Aber wisst ihr, was mein Problem war? Ich habe nicht aufgehört damit. Ich bin zurück nach Deutschland gekommen und ich dachte, Gottes Wille für mein Leben ist es immer, dass ich ihm alles hingebe, dass ich gar nichts mehr festhalte. Und wir sind dazu berufen, mein hingegebenes Leben zu führen. Aber Gott will nicht, dass alle Dinge in deinem Leben sterben. Es ist nicht Gottes Wille, dass Dinge sterben und dass sie tot bleiben. Aber ich glaube, manchmal wir verstehen so Genesis 22 falsch. Für mich persönlich war es so. Dort lesen wir von Abraham und Isaak. Und die liebe Faith, die hat eine fantastische Predigt zu diesem Thema, so Opfer bringen, gepredigt vor 2 Wochen. Die könnt ihr richtig gerne nachhören, wenn ihr einfach wissen wollt, was es bedeutet, wirklich Opfer zu Gott zu bringen. Aber ich glaube, wir können manchmal falsche Opfer vor Gott bringen, weil wir seinen Charakter, seinen Willen, sein Wesen, sein Herz für uns nicht richtig verstanden haben. Wisst ihr, ich habe Psalm 51 mein Leben lang falsch verstanden. Psalm 51 ist der berühmte Bußpsalm von König David, nachdem er Ehebruch mit Bathseba begeht und dann auch noch einen Mann töten lässt. Und dort kommt er vor Gott und sagt in Vers 18 bis 19, denn an Schlachtopfern hast du kein Wohlgefallen, sonst wollte ich sie dir geben. Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz. O Gott, wirst du nicht verachten. Und wisst ihr, ich habe selbst die Bibelstelle falsch verstanden, weil ich war so, ah ja, okay, Herr, der Herr will nicht Opfer, sondern er will einen zerschlagenen Geist und ein zerbrochenes Herz. Deswegen ist es gut, wenn mein Herz gebrochen ist und mein Geist zerschlagen und was weiß ich nicht. So, ich habe es einfach falsch verstanden. Gibt es sonst Leute, die manchmal so Bibelstellen ein bisschen zu hart lesen für sich? Ja, danke Leute, das ist wirklich gut zu wissen, dass ich nicht damit alleine bin. Aber ich habe nicht verstanden, dass was Gott eigentlich will, ist es keine falschen Opfer zu bekommen, sondern was Gott wirklich will, ist es mein Herz zu haben hinter den Sachen. Er will nicht diese Opfer der Religiosität haben, wo wir sagen, Herr, nimm alles hin, alles soll sterben, sondern er will dein Herz, er will deine Emotion, er will alles, was dahinter ist. Ich habe mal diesen Satz aufgeschrieben, den könnt ihr euch richtig gern mitnehmen. Er will nicht die Dinge, um die er dich nie gebeten hat, weil wir aus religiösen Mustern denken, dass er nicht will, dass es uns gut geht. Und ich glaube, wir sind so schnell darin, religiöse Opfer zu bringen, nach denen uns Gott nie gebeten hat, aber dass wir vergessen, dass er eigentlich sagt, mein Wille ist es, dass es Lazarus lebt. Mein Wille ist, dass meine Verheißungen für dein Leben wahr werden. Und ich will dich einfach ermutigen, dein Herz, deine Emotionen vor Gott auszuschütten. Nicht länger nur Sachen zu opfern und zu sagen, hab das, hab das, hab das, weil das ist dein Wille. Sondern zu verstehen, nein, nein, was er wirklich will von dir, ist es, dass du dein Herz ihm hingibst und sagst, Herr, so fühle ich mich. Ich wünschte, du wärst da gewesen. Es hat sich angefühlt, als wärst du nicht da gewesen. Aber ich komme zu dir, ich gebe dir mein Herz und meine ganzen Emotionen. Und wisst ihr, wie Jesus auf diese starken Emotionen auch von Maria reagiert? Mit dem kürzesten Bibelvers, den wir haben in der Bibel, Vers 35. Jesus weinte. Jesus weinte. Wenn der Vers in deiner Bibel noch nicht markiert ist, what are you doing, guys? Markiert ihn, kreist ihn ein, schreibt ihn an die Wand. Jesus weinte. Hey, in der griechischen Übersetzung, da lesen wir, dass das Weinen von den Juden, wie sie Jesus entgegenkommen, auch mit Maria, es ist so ein Showweinen, es ist so ein lautes, betrauerndes, beklagendes Weinen, das hat man so gemacht in der Kultur damals. Aber das griechische Wort, was wir lesen, das gebraucht wird für Jesus weinen, ist so ein ruhiges, es ist ein tiefes Seufzen, das ist tatsächlich das einzige Mal, dass wir davon lesen im Neuen Testament. Ein tiefes Trauern und betrübtes Weinen. Jesus begegnet unseren Emotionen immer mit seinen echten Emotionen. Wow, oder? Was ist das für eine... Leute, wir müssen uns das vor Augen führen. Jesus begegnet unseren Emotionen nicht mit Distanz, nicht mit Kühle, mit... Ich weiß auch nicht, was man damit machen soll. Sondern er begegnet uns mit seinen Emotionen. Und ich finde, es ist so tief, das zu verstehen. Warum? Weil Jesus den Outcome kennt. Jesus weiß, dass er demnächst Lazarus aus den Toten auferstehen lassen wird. Er weiß, so die nächste Stunde, er geht zum Grab und er ruft Lazarus und er kommt und alle sind so, let's go. Aber Jesus ist nicht so, komm Maria, steh auf, wir gehen jetzt zum Grab, holen deinen Bruder raus, es reicht langsam die Trauerveranstaltung. Sondern was er macht, ist, er begegnet ihr in ihren Emotionen. Er geht nicht weg, sondern er wird persönlich. Und das ist, was ich dir zusprechen will. Jesus begegnet auch dir in deiner Situation, in deinen Emotionen persönlich. Und er kennt den Outcome von deiner Geschichte. Er weiß, wie es ausgehen wird. Er kennt das gute Ende, was er für dich vorbereitet hat. Er weiß, was er dir verheißen hat. Er weiß, wann es kommen wird und wie es geschehen wird. Und er sieht es schon in Realität. Aber er ist nicht so, dass er sagt, so komm, was weiß ich, sondern er begegnet dir. Dennoch wird er dir immer im Tal, in deinen Fragen und in deiner Verwirrung begegnen. Und ich will dich einfach so ermutigen, deine Emotionen vor Jesus auszuschütten. Vor ihn zu kommen und alles auszuschütten, ihm alles hinzugeben und zu sagen, Jesus, ich verstehe vielleicht nicht alles, aber hier ist alles, was ich habe. Hier ist mein ganzes Herz. Und wisst ihr, ich kann mir vorstellen, dass manche von euch hier sind und ihr fragt euch vielleicht, das ist alles schön und gut, was du sagst. Jetzt wissen wir, wir sollen bei Jesus bleiben, wir können unsere Emotionen ausschütten, das haben wir gelernt. Aber warum? Warum müssen wir überhaupt durch solche Dinge gehen? Warum müssen wir überhaupt durch solche schweren Umstände gehen? Wisst ihr, ich glaube, manchmal wird sich Jesus in Umständen offenbaren, die wir nicht verstehen oder vielleicht sogar richtig unfair finden. Aber er macht es nicht, weil er das lustig findet. Wisst ihr, Jesus hätte sofort Lazarus auferstehen lassen können. Aber wir müssen das tiefere Warum dahinter verstehen. Jesus war es so viel wichtiger, Martha und Maria zu begegnen, da wo sie sind, als zu sagen, bleibt da wo ihr seid, ich mache mein Wunder, eure Emotionen sind mir egal. Nein, Jesus, ihm geht es schon immer um Beziehung. Ihm geht es schon immer um Beziehung. Und er wird uns immer in diesem Tal der Fragen begegnen, in diesem Warum, wo wir Dinge nicht verstehen. Und ich kann euch keine Antwort geben auf euer Warum, auf die Dinge, die ihr nicht versteht. Aber ich will dir sagen, er macht das nicht mit Absicht, weil er fern und distant ist, sondern sein ultimatives Ziel ist es und war schon immer und wird für immer Beziehung zu dir sein. Echte und persönliche Beziehung. Und ich glaube, was noch ganz wichtig ist, auch zum Abschluss von dieser Predigt, ist, dass wir uns festhalten an dem, was eigentlich passiert. Wir haben hier diese Situation, die schon sehr intensiv ist, 4 Tage, an denen Lazarus im Grab liegt. Aber wir sehen später eine noch intensivere Situation. 3 Tage, in denen der, der sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, selbst im Grab liegt. Und ich weiß nicht, wie es den Jüngern in diesem Moment ging oder was für Emotionen oder Gefühle die hatten, als die zusammen waren. Aber es ist so wichtig, dass wir auf den Outcome von dieser Geschichte gucken, dass wir auf den Outcome auch gucken, was passiert ist von dem, als Jesus im Grab lag. Und zwar ist es die Auferstehung und das Leben. Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Und ich will dir Mut machen, in dem Tal deines Lebens, in den Fragen, in den Verwirrungen, in den Verzweiflungen, in den Dingen, die du nicht verstehst. Er hat diese Verheißung ausgesprochen. Er weiß, wie die Geschichte ausgeht. Und zwar, dass er die Auferstehung und das Leben ist. Und das will er dir auch zusprechen. Wisst ihr, ich will euch noch das Ende von meiner Story erzählen, die ich am Anfang gesagt habe, wo Jesus Worte gesprochen hat und wie es dann weitergeht. Es gibt kein Ende von der Story. Ich befinde mich immer noch mittendrin. Ich habe keine Antwort. Ich habe keine Ahnung. Aber wisst ihr, was ich erleben durfte? Ich habe aufgehört, Fragen zu stellen. Ich komme manchmal natürlich noch mit Fragen zu Jesus. Aber was ich lernen durfte, ist es, es kommt nicht auf die Antwort drauf an. Es kommt nicht auf die Verheißung drauf an. Sondern es kommt darauf an, diese tiefe Beziehung mit ihm zu erleben in dem Tal, wo ich mich jetzt gerade befinde. Warum? Weil Jesus mich liebt, weil er mich sieht, weil er für mich ist und seine Verheißungen so viel besser sind als meine eigenen Ideen, Vorstellungen, Wünsche oder Gedanken. Und das durfte ich so lernen. Ich durfte lernen, mein Herz vor ihm auszuschütten, mit allem zu ihm zu kommen, mit den Dingen, die ich nicht verstehe. Und was ich gelernt habe, ist es nicht länger wegzulaufen, sondern bei ihm zu bleiben mit den Fragen. Und dazu will ich auch dich ermutigen. Ich glaube, ich habe so ein Wort von Gott bekommen, die Tage, als ich für euch gebetet habe, das war aus, er hat so dieses prophetische Wort gesprochen, dieses Jahr, ne? Ihr kennt die Jahreslosung alle, oder? Die Jahreslosung wird einmal im Jahr gezogen und die ist so für den ganzen Leib Jesu gemeint, für die ganze Gemeinde, die ganze Kirche weltweit. Und dieses Jahr war die Jahreslosung Offenbarung 21 und da steht, siehe, ich mache alles neu. Und ich habe den Eindruck, dass manche von euch sind hier und ihr habt dieses Wort empfangen, ihr habt dieses Wort gehört, wo Jesus sagt, siehe, ich mache alles neu. Aber momentan fühlt es sich so an, als würde dein komplettes Fundament zerbrechen. Das Gefühl, Sachen werden nicht neu, sondern Sachen gehen vielleicht kaputt. Sachen wackeln, Sachen schütteln, Sachen rütteln. Und ich glaube, das ist wirklich, dass Gott es aussprechen möchte, auch über uns als Ecclesia Church. Das sind Dinge in deinem Leben, die sich gerade dieses Jahr verändern. Und du hast diese Jahreslosung gelesen mit dem Siehe, ich mache alles neu, aber du verstehst gerade gar nichts mehr. Aber ich will dir zusprechen, das, worum es Jesus geht, ist es, dass er Beziehung zu dir bauen möchte. Er macht dieses Fundament viel größer, deiner Beziehung zu ihm. Das ist das Wichtigste, an was wir uns festhalten können. Es ist nicht, wie das Neue aussieht, sondern mit wem du in dem Neu bist. Wir wollen da nicht ohne Jesus reingehen, sondern er baut tiefere Beziehungen zu uns. Und bevor wir jetzt auch den Leuten die Möglichkeit geben, sich wirklich Jesus zuzuwenden, die ihn noch nicht kennen, möchte ich einfach nochmal für alle für euch beten, die diese Predigt anspricht, die sagen, ich befinde mich momentan in so einer Zeit. Und ihr dürft richtig gerne einfach eure Augen schließen. Wenn du hier bist und du sagst, Jesus, da sind Fragen in meinem Leben, da sind Verheißungen, die du gesprochen hast, da sind Dinge, die ich nicht verstehe, da sind Fragen. Und du liegst vielleicht abends wirklich in deinem Bett und du sagst, Jesus, ich verstehe gar nichts mehr. Dann will ich dir wirklich zusprechen, es ist nicht aus deiner Kraft, dass du zu ihm kommst. Es ist nicht aus deiner Kraft, dass du deine Emotionen bei ihm ausschüttest, sondern er schenkt dir die Kraft dazu. Der Heilige Geist ist es, der dir helfen wird, bei Jesus zu bleiben und bei ihm alles auszuschütten. Und Jesus, wir beten jetzt in diesem Moment für jeden Einzelnen, der hier ist. Jesus, wir beten für jeden, den diese Predigt anspricht. Jesus, für jeden, der Fragezeichen hat, Herr, der nachts ruft und sagt, Herr, wenn du hier gewesen wärst, es wäre so nicht passiert, die Dinge würden anders aussehen. Jesus, wir beten für jeden Einzelnen, dass du ihn begegnest mit deiner Liebe. Danke, dass du der König der Täler bist unseres Lebens. Danke, dass du nicht nur der König der Höhen, sondern auch der Tiefen bist. Herr, und wir beten, dass du jeden Einzelnen hier anrührst mit deiner Liebe, mit deiner Gegenwart, Herr. Begegne uns neu, Herr. Zieh uns an dein Herz, jeden Einzelnen, immer tiefer. In jeder Frage, Herr, halt uns an dir fest, Herr. Wir wollen nicht mehr gehen. Wir lieben dich, Jesus. Wir segnen jeden Einzelnen. Danke, Herr. Amen. Amen. Hey Lieben, ich glaube, bevor wir die Predigt beenden, ist nochmal wichtig, dass wir Lazarus auferstehen lassen, oder? Ja? Seid ihr alle noch da? Ja? Ja, okay, sehr gut. Wir lesen Vers 42 bis 44. Spricht Jesus, ich aber weiß, sag das mal, ich aber weiß, dass du mich alle Zeit erhörst. Doch um der umherstehenden Menge willen habe ich das gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus, come on. Und der Verstorbene kam heraus, an Händen und Füßen mit Grabtüchern umwickelt und sein Angesicht mit einem Schweißtuch umhüllt. Und Jesus spricht zu ihnen, bindet ihn los und lasst ihn gehen. Wisst ihr, Lazarus ist hier nicht einfach nur ein Mann, den wir in der Geschichte lesen, den Jesus aus den Toten auferweckt hat, sondern Lazarus steht sinnbildlich für dich und für mich. Jemand, der gestorben ist und den Jesus aus seinem Grab ruft. Wisst ihr, die Bibel sagt, wir alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verfehlt. Aber so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gesandt hat. Und Jesus ist für dich und für mich gestorben, damit wir nicht im Grab liegen müssen. Damit wir nicht länger gebunden sind in unseren Sünden, sondern dass wir zurück zu ihm kommen. Wisst ihr, ich will euch zusprechen für eure Identität. Gott hat den Menschen nicht als Sünder geschaffen. Glaubt ihr das? Sondern Gott hat den Menschen für Beziehung geschaffen. Für den Garten, um mit dem Vater zu laufen, um Beziehung mit dem Schöpfer, dem Herrn der Herren, dem König der Könige zu haben. Und Jesus ist heute hier, online in diesem Raum und er sagt, komm heraus aus deinem Grab, komm zu mir, komm zu dieser Beziehung, nach der du dich sehnst. Nimm mich an für dein Leben. Ich bin für dich gestorben und auferstanden am dritten Tag. Durch mich hast du ewiges Leben. Und wenn du hier bist und du hast noch nie bewusst in deinem Leben diese Entscheidung getroffen, Jesus als den Herrn und Erlöser für dein Leben anzunehmen, dann will ich dich jetzt ermutigen, diese Entscheidung zu treffen. Lass uns doch nochmal alle im Saal kurz die Augen schließen. Wenn du hier bist und du sagst, ja, Luisa, ich möchte Jesus als den Herrn und Erlöser für mein Leben annehmen. Ich möchte, dass Jesus der König und Retter meines Lebens wird. Mit allen Augen im Saal geschlossen. Dann darfst du jetzt einfach deine Hand kurz als Handzeichen für mich fürs Gebet, aber auch vor Gott einfach heben, damit ich weiß, für wen ich beten darf. Danke für eure Hände, danke für euren Mut. Jesus sieht euch, er liebt euch. Danke für diese Entscheidung, ist so stark. Oh, danke, Jesus. Komm, Church, lass uns zusammen wirklich dieses Gebet sprechen. Lieber Herr Jesus, hier bin ich. Rette mich. Vergib mir meine Schuld. Wasch mich rein durch dein Blut. Herr, ich komme heute zu dir und ich bitte dich, sei du mein Herr und mein Erlöser. Von heute an folge ich dir. In Jesu Namen. Amen. Amen. Komm, lass uns doch mal einen großen Applaus geben an alle, die diese Entscheidung getroffen haben. So stark.
Wir sind am Ende angekommen und sagen dir von Herzen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Wenn du dich heute für ein Leben mit Jesus entschieden hast oder dich mit uns connecten willst, lass es uns wissen. Auf www.ecclesia.church findest du alle Infos, wie zum Beispiel unsere Kontaktkarte oder auch, wie du vor Ort mit am Start sein kannst.